1. Nur für Erwachsene.
Es ist Sommer, es sind Ferien und das ist doch eine wundervolle Gelegenheit, mal zu schauen, wo und wie man in Brandenburg sehr schöne Sachen erleben kann. Natur sowieso, aber eben auch Kultur. Da gibt es zum Beispiel in der Prignitz schon seit langem im kleinen beschaulichen Örtchen Netzeband den wundervollen und inzwischen schon legendären Theatersommer. Was Sie verpassen, wenn Sie sich das nicht anschauen, das erfahren wir jetzt vom Gründer und künstlerischen Leiter Frank Matthus. Hallo. Schön, dass du da bist. Frank, du hast jetzt das Festivalgeschehen quasi für uns im Stich gelassen. Also nicht im Stich gelassen, aber du bist ja eigentlich dann immer vor Ort. Du lebst ja auch da, glaube ich.
Ne? Ich lebe auch da, aber ich bin auch gerne hier und auch mal weg. Mal in Berlin und bei dir.
Ah ja, okay, sehr schön. Also den Theatersommer Netzeband, den gibt es jetzt schon seit fast 30, nächstes Jahr werden es 30 Jahre, da feiert ihr 30-jähriges Jubiläum, also 29 Jahre. 1996 ging das los. Das ist ja quasi eine komplett, sowieso eine andere Zeit, aber wirklich anders. Vielleicht erzählst du mal, wie es überhaupt dazu kam, zu dieser Gründung.
Dieses Dorf war zu DDR-Zeiten sozusagen vom Aussterben bedroht und sollte gar nicht entwickelt werden. Die Kirche sollte abgerissen werden. Es war also wirklich das letzte Loch vor der Hölle, wie man immer gesagt hat. Und dann kam nach der Wende ein Landschaftsarchitekt, Horst Wagenfeld, mit seiner Frau Johanna Wagenfeld. Er Landschaftsarchitekt, sie PR-Frau aus Düsseldorf. Und die haben genau sowas gesucht, um mit einer integrierten ländlichen Entwicklung, einer Förderrichtlinie, das heißt, Landwirtschaft alleine auf dem Land funktioniert nicht mehr. Man muss dazu nehmen Tourismus, Gastronomie, Hotellerie, Gartenlandschaftsbau und eben auch Kultur. Und die hatten die Idee. Und die haben mich dort 1996 hingeholt, um quasi den Theatersommer zu gründen. Und ich habe dann Jürgen Heidenreich mitgebracht, einen Bühnenbildner und Regisseur. Und wir haben gleich im ersten Jahr unter dem Milchwald an der Milchwurf von Dylan Thomas gespielt. Heidenreich hatte die Idee, einfach mit überlebensgroßen Figuren, die er mit Leuten aus dem Dorf, aus Neuruppin gebaut hat, das Stück zu spielen und dann von Laien aus dem Dorf, aus Neuruppin, die Laien diese Figuren führen zu lassen. Und das lebt seit 30 Jahren. Wir spielen 30 Jahre lang ein nicht ganz einfaches Stück wie Unter dem Milchwald.
Ja.
Immer noch vor Publikum und immer noch mit jungen Menschen aus der Region.
Und das Verrückte ist ja, ich meine, du hast es gerade beschrieben, also dieser Ort, beziehungsweise ja, drohte auszubluten oder war eigentlich schon dabei. Und ihr habt ihn wiederbelebt, eben um ihn, also ihr habt ihn zum Kulturort gemacht. Das war ja sicher auch nicht ganz einfach. Also als ihr angefangen habt, war es eben vielleicht noch so ein Idealismus, so eine Hoffnung, die man hatte, aber man wusste ja nicht, ob es funktionieren würde, oder? Also klar, man muss da mit sehr viel Idealismus reingehen und sagen, okay, aber es musste ja auch wachsen. Es war ja auch kein Garant, dass es funktionieren würde. Ne?
Durchhalten ist manchmal schwieriger als Anfangen. Aber der Anfang war sogar relativ einfach. Es gibt ein wunderschönes Buch von Christoph Lepple, was diesen Ort beschreibt. Das heißt, so viel Anfang war nie. Und im Dylan Thomas heißt es auch Anfangen, wo es anfängt. Also der Anfang war da, dann ist es wirklich über die vielen Jahre natürlich schwer bis heute, heute ist es wieder leichter, sich dort zu etablieren. Und dann haben wir etwas mit einer sehr besonderen Idee, diese riesengroße Wiese unterhalb der Kirche geknackt, nämlich mit dem Synchrontheater. Mhm. Und das hat uns dann 2006 nochmal einen richtigen Aufschwung gegeben und das machen wir bis heute.
Was ist Synchrontheater?
Synchrontheater heißt, dass die Stimmen, der Text wird wie ein Hörbuch aufgenommen. Da habe ich auch viele Freunde, die mir diese Texte schenken in Netzeband. Also Corinna Harfurch, in diesem Jahr Jan-Josef Liefers, der einspricht, Gerd Silberbauer, Daniela Ziegler, auch viele Kollegen, die ich von den Theatern kenne. Das heißt, wir haben ein ganz artifizielles, hochkarätiges Soundband. Das installieren wir groß in den Raum, in diese 150 Meter Bühnentiefe, in unserem Wiesenamphitheater. Dadurch ist das alles sehr verständlich. Ich kann ein Flüstern so produzieren, dass man im Nachbardorf eine Gänsehaut bekommt. Und dazu bewegen sich Profis, aber auch Laien. Viele Abiturienten aus Neuruppin, die mit viel Bewegungslust da einsteigen, mit großen Masken, die für uns gebaut werden jedes Jahr, auf dieser Wiese. Also Arrangements im ganz archaische große Arrangements mit einem sozusagen Film-Soundtrack. Das ist die Idee. Also wir müssen nicht große Schrei- und Krampfstücke spielen da draußen. Wir brauchen auch keine Mikroports, sondern wir, das ist wirklich eine Art Ästhetik, die wir da erfunden haben. Ja, muss man mal sagen. Und eigentlich war es aus der Not geboren, weil wir mussten halt diesen großen Raum knacken und das ist damit gelungen.
Ja, okay. Also jetzt gibt es das Festival wirklich schon seit 29 Jahren und der Ort, also es hat ja offenbar, also wenn ich das richtig verstanden habe, auch Menschen hingezogen, nicht nur die jetzt als Touristen kommen und sich den Theatersommer angucken, sondern die wirklich hingezogen sind, ich weiß nicht, vielleicht sogar wegen des Theatersommers, keine Ahnung. Also du bist damals hingezogen wegen des Theatersommers und du hast an irgendeiner Stelle mal gesagt, dass oder steht auf der Webseite, dass das Dorf Theater macht. Also das ist quasi, also das Theater,
ja.
Das Theater macht Dorf, die Leute machen mit und zwar in ganz verschiedenen Kontexten.
Richtig. Also das stimmt schon, wobei ich diese Formulierung, ein Dorf macht Theater, nicht so toll finde. Das ist auch nicht so ganz richtig. Aber ja, tatsächlich, ich bin nicht von New York nach Berlin gezogen, ich bin von Berlin nach Netzeband gezogen, auch eine spannende Reise. Und neulich hat wieder jemand unserer Mitspielerinnen gesagt, einmal Netzeband, immer Netzeband. Mhm. Es ist wirklich ein schönes Dorf, auch schön, weil natürlich Wagenfeld viele Höfe und auch hatte auch dann ein Ferienhof, das Dorf restauriert hat. Es ist schön, aber, und das ist mir wichtig und das versuchen wir mit dem Theater auch zu verbreiten, es schlägt dort auch ein Herz. Mhm. Ja, wir können ja mit dem Synchrontheater eben auch Laien ans Theater binden und gerade in so einer ländlichen Region, wo es ja eigentlich kein Theater gibt, das ist ein Satz, den ich sehr mag, wie kann man Theater schöner erleben, als wenn man es selber macht?
Ja.
Und das vermitteln wir und das ist auch eine wunderschöne Atmosphäre und das genießen wir auch. Das ist auch ein bisschen Mission, neben dem artifiziellen Ausdruck, dass wir eben mit dem Synchrontheater Stücke interpretieren können, spielen können, aber auch diese Einladung zum Mitmachen, wirkt ja nie wie Laientheater, weil ja. Wir haben ja die Stimmen vom Band und nur die großen Masken. Und dann, wenn du dann nach so einer Vorstellung die Leute die Masken abnehmen und in ein klatschendes, tosendes Publikum schauen, die Gesichter liebe ich mal sehr. Das sind teilweise auch Jugendliche und Kinder. Und insofern ist es auch Mission, es ist ein Ort zum Leben und es zieht Menschen an. Auch natürlich, die dann dort wohnen oder sich Ferienwohnungen kaufen. Da sind wir schon eine große Gemeinde.
Ja. Okay, wir reden gleich weiter, was nämlich in diesem Theatersommer zu sehen ist, also unter dem Milchwald nach wie vor. Muss uns dann ein bisschen erklären, was das Stück kompliziert macht, was da eigentlich verhandelt wird und warum es dann doch nicht kompliziert ist. Darüber werden wir gleich sprechen mit Frank Matthus über den Theatersommer in Netzeband. Aber vorher hören wir noch Musik von Blood Orange und Caroline Polacek und Mindloaded. Mindloaded. Bei uns ist nach wie vor Frank Matthus, Mitbegründer und künstlerischer Leiter des Theatersommers Netzeband. Wir haben über die Vergangenheit gesprochen und über die Magie, die dieses Festival jetzt schon seit fast 30 Jahren, seit 29 Jahren ausübt auf die Leute, die dort leben und die Leute, die da kommen. Jetzt reden wir mal über das Programm dieses Theatersommers. Seit Juni ist es ja wieder voll im Gange. Unter dem Milchwald hast du schon erklärt oder erzählt, das läuft seit Anfang an. Das ist also ein Kultstück von Dylan Thomas, hast gesagt, es ist ein kompliziertes Stück. Was macht es kompliziert und warum ist es dann doch nicht kompliziert?
Also die Übersetzung ist von Erich Fried und ja. Das ist eine sehr poetische, wunderschöne Sprache. Krähen, schwarze Schlehen, schwarze Nacht. Also wenn die Bessie Großkopf melkt Gott ergeben ihre Kühe, bis die Nacht ihr die Seele aussaugt und in den Himmel speit. Also auf so einen Satz muss erstmal kommen. Das ist jetzt nicht unbedingt leichte Kost, aber der Regisseur damals Jürgen Heidenreich hat mich drauf gebracht und sagte, weißt du, eigentlich geht es immer nur um das eine. Also um die Beziehung zueinander oder auch Nicht-Beziehung, um die Träume, um die Sehnsüchte und diese erotische Spannung, die in diesem Provinznest da ständig irgendwie schwelt, auch in den Dialogen schwelt. Und das macht es wieder dann ganz einfach und verständlich.
Ah ja, toll. Nun ist, wenn man das noch sehen will, ist es vorbei. Also ihr spielt ja immer also quasi, wie nennt man das, en suite, ne? Also immer ein Stück, mehrere Wochen.
Zwei Wochen unter dem Michwald, aber im nächsten Jahr gibt es natürlich auch wieder.
Im nächsten Jahr auch wieder, aber jetzt geht es weiter. Also ihr habt einerseits ein Familienstück, Hänsel und Gretel, immer nachmittags.
Genau, das spielen wir immer Sonntag um 15 Uhr. Das ist auch eine Neuproduktion. Der Axel Peuke hat dann mit leichter Hand und viel Geschick eine unterhaltsame Fassung, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene geschrieben, weil die würden sich ja auch freuen, wenn sie mit ihren Kindern zu uns ins Theater kommen. Das ist ein Familienstück auf unserer Waldbühne. Wir haben da drei verschiedene Bühnen. Und das läuft noch bis Ende August, jeden Sonntag.
Okay, und dann habt ihr wieder eine Premiere am Freitag. Und zwar Prinz von Homburg oder die Schlacht bei Fehrbellin. Eine Kriegskomödie von Heinrich von Kleist. Also Krieg und Komödie kriegt man ja jetzt, also gerade in Zeiten wie diesen, ganz schwer zusammen. Aber erzähl mal.
Naja, gerade in Zeiten wie diesen kam ich auf diesen Begriff. Und natürlich auch das Jubiläum 350 Jahre Schlacht bei Fehrbellin hat mich irgendwie auch drauf gebracht. Ich kenne und liebe den Homburg aber auch seit Jahren. Also vor 40 Jahren wollte ich das unbedingt mal selber spielen, was ich leider nie durfte. Und dann gibt es auch noch eine Idee von Jürgen Heidenreich. Das hatten wir auch schon mal im Kopf. Er sagte, ein Bühnenbild mit Fahnen. Wir haben also auch die Schlacht, das sind alles Fahnen. Aber mein eigentlicher Ansatz war der, dass ich mir erlaubt habe, den zweiten Teil komplett neu zu schreiben. Und zwar, der Prinz von Homburg ist ein junger Mann, der träumt, schlafwandelnd in Natalie, in die Nichte des Kurfürsten verliebt ist, seinen Kurfürsten, seinen Heerführer liebt wie ein Vater. Ein schwärmerischer Charakter ist, aber auch mit einem großen, großen Herzen, einem Löwenherzen. Und so gewinnt er eigentlich mit seiner Reiterei die Schlacht. Nur hat er nicht mitbekommen, dass die Order des Kurfürsten war, erst auf Befehl in die Schlacht einzugreifen und nicht eigenmächtig. Weil da war er gerade im Kopf mit seiner Natalie beschäftigt und dem Handschuh, den sie da gesucht hat, und das war seiner. Also er hat eigentlich aus Liebesschwärmerei die Befehlsvergabe verpasst, gewinnt aber die Schlacht im Einsatz seines Lebens und diesem großen Herzen und denkt jetzt, er ist der Held und kann sich mit Natalie verloben. Und dann kommt der Kurfürst und sagt so, er ist gefangen, in der Schule nicht aufgepasst, leider alles falsch gemacht, Kriegsgericht, Todesurteil.
Eieiei.
Und dieser Moment interessiert mich so, weil das, glaube ich, ist auch etwas, was uns betrifft, was ich selber erlebe, wenn du mit einem großen Herzen losgehst, viel Enthusiasmus, viel Leidenschaft, viel Liebe und auf einmal bist du falsch. Und dann diese Art von Enttäuschung, die auch nicht immer gerecht und ungerecht ist, da wollte ich rein. Und dann habe ich wirklich dieses Kriegsgericht geschrieben. Das wird also dann kommt aus dem Wald bei uns mit Scheinwerfern, die wie eine Verhörsituation sind. Und das gibt mir natürlich viel Möglichkeit, einerseits auch ein bisschen hintergründig zu spekulieren. Also ich behaupte, dass der Krieg vielleicht gar nicht so schnell hätte enden sollen, weil es Interessen gibt, die den Krieg gerne noch länger gesehen hätten. Ich finde auch sehr auffällig, was ich nicht wusste, und ich frage Sie, wer es von Ihnen wusste, dass der große Kurfürst 1693 war es, dass der Sklavenhandel Brandenburgs, der Sklavenhandel von Afrika nach Lateinamerika in seiner Dimension England und Holland übertroffen hat.
Was?
Verbindet man mit dem großen Kurfürsten Sklavenhandel?
Keine Ahnung.
Also das ist natürlich eine wunderbare Steilvorlage, um da ein bisschen Wirtschaft auf die Schippe zu nehmen. Und dann geht es auch ein bisschen ab. Dann wird also Gott in den Zeugenstand gerufen, der kommt nicht, dann holen wir den Antichristen. gibt es noch eine kurfürstliche Intelligenz, einen ganz wichtigen Geheimdienst, nachfolgend KI genannt. Also auch darüber können wir uns wunderbar lustig machen. Und und so geht das. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Am Ende, das Gericht sucht dann immer noch Hintermänner. Irgendwann kommt es auf Kleist, der auch so ein rastloses Leben geführt hat. Er wusste nicht, wen und was er liebt oder wie er lieben kann. Er hat alles aufgeschrieben, alles weggeschrieben, hat sich mit 34 erschossen. Dann wurde dieses Stück ja nicht aufgeführt oder durfte nicht aufgeführt werden, weil der preußische Adel sich beleidigt fühlte, dass da einer Todesfurcht hat. Der Prinz hat im zweiten Teil Todesfurcht und das ist eben nicht männlich und nicht preußisch. Und dann nur mit Strichen durfte es aufgeführt werden, wurde wieder verboten. Also er hat sowieso keine Aufführung seines Stückes erlebt. Und da mal diese Seele, Kleists Seele, die auch in diesem Homburg, denke ich, sehr steckt, einfach als großes, sensibles Drama auch nochmal auf die Bühne zu heben. Am Ende kommt Penthesilea und rettet ihn. Weil Penthesilea ist auch so ein großartige Frau. Also ich lasse keinen Mann in mein Bett, den mir das Schwert nicht würdig zugeführt. Also das ist doch mal ein Ansage. Selbstbewusster Satz und mal eine Ansage. Ne? Ja, also und so versuche ich mit aktuellen Erscheinungen, natürlich wie Kriege, aber auch also zu spielen und das alles ein bisschen auf die Schippe zu nehmen, weil ich liebe diesen Satz von den Österreichern, man sagt auch, die Preußen sagen, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Mhm. Und die Österreicher sagen, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Ja. Und diesen Satz finde ich so großartig, es doch mit Humor zu nehmen. Insofern, natürlich gibt es keine Lösung, weil die Dinge so komplex sind und ich komme aus einer Zeit, jetzt rede ich schon so lange, Marion, aber du lässt mich reden, wo wir schwarz-weiß, richtig, falsch, gut, böse aufgewachsen sind. Und dann war das 1989, 90 vorbei. Und wir hatten diesen Anfang, diesen unglaublichen Anfang, wo so viel zu gestalten war und so viel Energie da war. Und ich meine, die Dinge sind eben nicht richtig oder falsch, die sind richtig und falsch. Und je mehr wir uns in eine Entweder-Oder-Situation bewegen, je mehr wir uns wieder Feindbilder aufbauen, je mehr wir mit richtig und falsch und gut und böse argumentieren, desto ernster wird die Lage. Mhm. Und dass sie nicht hoffnungslos ist, das versuchen wir in Netzeband mit dem Prinz von Homburg vorzuführen.
Also wenn Sie jetzt keine Lust haben, nach Netzeband zu fahren und sich diese Inszenierung auch anzugucken und überhaupt den Theatersommer in Netzeband, dann sind Sie, weiß ich auch nicht, ist Ihnen auch nicht zu helfen. Also Prinz von Homburg oder die Schlacht bei Fehrbellin am Freitag ist Premiere und dann spielt ihr dieses Stück jedes Wochenende und am 30. August gibt es dann die lange Nacht des Theaters und wenn Sie sich informieren wollen, können Sie das auf der Website. Es gibt ja dieses Internet, von dem jetzt alle reden. Und es
Hab ich
ist,
auch gehört,
ja. Ja, genau. Mm-hmm. Es ist toll, dass du bei uns warst, Frank, und uns neugierig gemacht hast. Und dann viel Erfolg für diesen Theatersommer. Frank Matthus war das.
Ich bedanke mich sehr herzlich für die Chance. Danke, Marion.